Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der Dynafit-Athlet und Speedbergsteiger Andi Steindl. Andi hält einige beeindruckende Speedrekorde in den Alpen. Unter anderem ist er unter 4 Stunden vom Kirchplatz in seiner Heimat Zermatt auf das Matterhorn und wieder zurück. Spätestens seit seinem Rekorderfolg auf der berühmten Spaghetti-Runde 2024 kennt man den gelassenen Bergführer in der Szene des Speedalpinismus. Im Podcast sprechen wir ausführlich über all seine Projekte, das Warum dahinter, seine Leidenschaft für die Berge, das Führen, aber auch das Risiko, das mit all dem verbunden ist. Also, auf geht's ins Gespräch mit Andi Steindl. Ganz viel Spaß.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus Andi, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Ja, hallo Jan, danke, dass ich da sein darf.
Klaro, bevor wir heute richtig durchstarten, für euch da draußen der kurze Hinweis. Andi und ich sitzen uns heute ausnahmsweise mal nicht live gegenüber, sondern wir nehmen remote auf. Andi, du bist bei dir daheim in Zermatt, oder?
Ja, genau. Und da mal das Wetter schlecht ist, hatte ich halt Zeit für unser Gespräch, ja.
Also genauso schlechtes Wetter wie bei mir im Karwendel.
Ja, weiß nicht. Also wir hatten heute noch oben fast Schnee bis 2.500 Meter. Also.
Ah, okay, krass.
Und ja, ein kalter Nordwind, also. Gott, lieber zu Hause als oben in die Berge.
Ja, sehr gut. Dann können wir heute ganz in Ruhe Podcast aufnehmen. Genau. Und wir starten unsere Interviewfolgen immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Und die erste vermeintlich leichte Frage ist, wer ist Andi Steindl, aber beschrieben in einem Satz?
Das ist gar keine leichte Frage. Also, ich selber beschreibe mich eigentlich nicht gern. Aber ja, in einem Satz. Andi Steindl ist ein Typ, der gerne in den Bergen unterwegs ist.
War ja doch relativ einfach.
Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Dann machen wir mal mit einer wirklich leichteren Frage weiter. Aber wobei, mal schauen. Deine Lieblingsjahreszeit ist?
Sommer.
Warum?
Ja, weil die Tage länger ist. Man hat mehr Zeit zur Verfügung eigentlich als im Winter. Und einfach mehr Möglichkeiten, auch mit meinen Hobbys sportlich gesehen, dass ich da alles ein bisschen machen kann. Im Winter ist halt ein bisschen schwieriger.
Ja, macht Sinn. Du startest ja viele von deinen Projekten irgendwie auch mitten in der Nacht. Bist du dann eher Nachteule oder Frühaufsteher?
Ja, Frühaufsteher.
Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal eine etwas kniffligere. Wenn du nur noch eine Bergsportart für den Rest deines Lebens machen dürftest, was wäre das dann?
Boah, jetzt willst du es wissen. Ne?
Also wir teilen es mal in diese Kategorien ein, die du machst, so von Ski Mountaineering über Trailrunning bis hin zu... Nein, den ganzen Speed Mountaineering.
Ich glaube, dann wäre es einfach das Trailrunning.
Okay. Ja, war ich gespannt, weil ich selber könnte die Frage für mich auch nicht so richtig beantworten.
Nein, aber eigentlich, weil im Endeffekt das Speed Mountaineering oder das Bergsteigen ist, mache ich zwar schon extrem gern, aber eigentlich 90% auch vom Training und allem ist eigentlich das Trailrunning. Und das ist eigentlich auch da, wo ich mich am wohlsten fühle, wo auch kein Risiko da ist und wo man da auch voll abschalten kann und einfach nur genießen kann. Yeah. Nicht immer den Kopf voll bei der Sache haben muss. Das ist halt das Schöne.
Ja, voll. Mit wem würdest du mal gerne noch eine Tour oder ein Projekt machen oder gemacht haben? Also die Person muss rein theoretisch auch nicht mehr leben.
Boah. Gut, dass ich ja gerne in Zukunft noch was machen würde, ist mit dem Benjamin Wedrin. Mhm. Der ist sicher im Moment eben das Master Ding und von dem her wäre es schon cool, mal zusammen mit ihm was zu machen.
Ja, das würde ich als außenstehender Betrachter auch ziemlich feiern, wenn ihr euch dann mal zusammentun würdet und irgendein Projekt starten würdet. Gibt es da zufällig vielleicht schon Pläne? Du hast wahrscheinlich eh nichts berichten, oder?
Ja, ich habe schon ein paar Pläne, und wo er eigentlich schon auch ganz gut reinpassen würde. Ja. Und wir haben schon so ein bisschen Kontakt zusammen von dem her, aber jetzt noch nichts Konkretes besprochen. Aber jetzt ja für den nächsten Sommer, ja, mal schauen. Vielleicht auch im Winter schon was.
Ja, okay, cool. Es ist spannend. Letzte aus der Schnellfragerunde. Auf einer Happiness-Skala von 1 bis 10, also 10 ist das höchste und 1 ist super low. Wo würdest du dich gerade einordnen?
Im Moment so eine 7.
Okay. Was fehlt?
Schlaf. Nein, ich war jetzt die letzten einfach 8-9 Tage die ganze Zeit unterwegs und in die Hütten und habe halt sehr schlecht geschlafen. Und ja, das zehrt schon auch ein bisschen an der Energie und allem. Ja. Aber ja, konnte jetzt gestern und heute wieder mal laufen gehen seit einer Woche und das hat schon sehr gut getan. Aber ich merke einfach halt noch die Müdigkeit und ja.
Ja, glaube ich dir.
Aber es ist halt normal in der Sommersaison.
Ja, weil du es jetzt gerade ansprichst mit Sommersaison, nimm uns mal so ein bisschen mit durch dein Jahr, weil es verläuft ja trotzdem nach Saisonen, oder? Du hast quasi eine Saison, in der du irgendwie hauptsächlich führst, dann hast du irgendwie Full-Fokus mal Wettkampf- oder Projektsaison. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, wie das bei dir aufgeteilt ist.
Ja, also wenn wir eigentlich, fängt meine Planung sozusagen im Herbst an, eigentlich Ende vom Sommer, wenn ich fertig geführt habe, da muss ich mich erstmal 5-6 Wochen eigentlich erholen, weil halt über ja, Mitte Juni bis Ende September bin ich eigentlich hauptsächlich am Führen. Und da merke ich einfach extrem, dass ich halt dann halt sehr schlecht geschlafen habe, sehr wenig. Viel unterwegs war, zum Teil halt noch viel trainiert habe nebenbei mit Projekten hatte und so. Und dann von dem her erhole ich mich erstmal so Oktober, November. Und dann fange ich eigentlich wieder mit dem Aufbautraining an. Und dann im Winter bin ich so halb, sagen wir mal 50-60% als Bergführer unterwegs am Führen. Und der Rest ist eigentlich voll fürs Training. Und da lege ich halt dann einen Grundstein über 6-7 Monate. Und dann eben im Sommer oder im Frühling für die ein paar Skyrunning- oder Trail-Wettkämpfe fit zu sein. Und dann eben meistens ein Projekt im Sommer dann. Mhm. Und so eben dann im Winter eigentlich ist auch vom Führen her eher gemütlich, meistens auch so bürozeitmäßig, halt um 8:30 auf die erste Bahn und abends spätestens um 5 Uhr ist man zu Hause. Und da kann man halt auch das Schöne am Skibergsteigen oder am Skitouren, dass du halt am Abend noch schnell 2-3 Stunden mit der Lampe irgendwo hochlaufen kannst und halt einfach runterfährst und das nicht wie im Sommer, wenn du irgendwo noch 2 Stunden auflaufen musst, nachher noch 1 Stunde runterlaufen musst und dann bist du kaputt. Also das ist halt ein Sport, der sehr viele Stunden zulässt, ohne dass du dich komplett zerstörst.
Ja, voll.
Und dann im Frühling, dann irgendwo 2-3 Wochen in Urlaub, meistens Spanien oder dann die Wärme, März, April, dass ich halt da schon Laufkilometer sammeln kann, weil in Zermatt liegt halt meistens bis Ende April halt noch Schnee und halt weiter oben bis Ende Mai, also bist halt sehr limitiert, was möglich ist vom Laufen her, von den Höhenmeter zum Sammeln und deshalb immer irgendwo in die Wärme, auch ein bisschen für den Kopf, mal was anderes zu sehen. Und dann im Frühling mache ich meistens so 4-5 Rennen. Und dann ab Mitte Juni, also es kommt auch immer ein bisschen aufs Projekt auf an, wo ich habe. Das letzte Jahr mit der Spaghetti-Tour habe ich dann eigentlich den ganzen Juni kaum geführt, habe eigentlich bis Mitte Juli mich voll auf das Projekt fokussiert. Und nachdem ich das gemacht habe, eigentlich am nächsten Tag nachher direkt halt dann voll geführt bis Ende September. Und eben dann ist halt der Sommer dann halt auch wieder sehr intensiv, weil ich eigentlich auch nach dem Projekt zu wenig Zeit habe zum Erholen.
Ja, ist ja schon ein krasses Programm, was du da eigentlich abspulst. Weil, also man könnte ja eigentlich auch meinen, ja okay, wenn du das einen kompletten Sommer über irgendwie am Führen bist, das müsste ja eigentlich Training genug sein. Könnte man ja rein theoretisch denken.
Na, aber...
Es ist zu unspezifisch wahrscheinlich.
Ja, das Problem ist halt mit den Gästen, also ich will jetzt an meinen Gästen nicht zu nahe treten, aber es ist halt extrem langsam. Im Vergleich, wenn ich halt sonst für mich trainieren würde. Und ich hatte auch mal ab und zu mal halt einen Puls gehört mit zum Schauen, wo ich mich da so bewege in der Herzfrequenz. Und das ist halt meistens so um die 100, 110.
Und das in der Höhe?
Ja, und wenn ich halt grundlegend trainiere eigentlich, bin ich so um die 140. Also ist halt das schon mal nicht einmal eine aktive Erholung, wenn ich mit Leuten unterwegs bin. Und von dem her ist es halt gut, du bist in der Höhe, du bist nachher schon akklimatisiert. Das hilft mir für die Projekte oder auch zum Teil für die Rennen schon sehr. Aber es ist halt so ein Rhythmus, der dich eigentlich mehr langsam macht. Also die ganzen Muskeln, du verlierst halt voll die Spritzigkeit. Und ja, auch als Grundlagentraining ist es eigentlich schon zu langsam. Also es ist eigentlich es spielt mir eigentlich nicht in die Karten, dass ich so viel und so lange in den Bergen bin.
Aber also dann mal jetzt Hand aufs Herz, dann ist das Führen eigentlich halt überwiegend echt eine Arbeit, auch um Geld zu verdienen, oder?
Ja, ich meine, das ist meine große Leidenschaft und ich mache es auch gerne, mit Leuten in den Bergen zu sein.
Okay, also es hat schon noch einen Reiz für dich.
Nein, voll, also ich mache das gerne. Es ist ein mega schöner Beruf, wenn du anderen Leuten halt helfen kannst, ihre Ziele zu erreichen, ihre Träume.
Ja.
Das schätze ich mega viel und das ist auch der Umgang mit meinen Gästen. Ich meine, zum Teil bin ich mit denen seit 10, 15 Jahren schon unterwegs. Das sind wie Freunde zum Teil. Und das gibt mir persönlich auch sehr viel ihre Emotionen, wo sie erleben. Bringt mir nachher auch viel Motivation für meine eigenen Projekte und das Training und allem. Ich mache es mega gerne, aber es ist halt mit dem Leistungssport halt sehr schwierig zu verbinden.
Ja, voll.
Und vor allem werde ich auch nicht jünger. Also vor 10 Jahren war es mit der Erholung halt viel einfacher. Da war ich am Matterhorn und bin zurückgekommen, bin runter ins Tal, hab geduscht, 1 Stunde geschlafen und bin dann nachher halt wieder in 2 Stunden auf in die wenn Leute gelaufen am nächsten Tag mit dem nächsten Gast hoch. Das so Sachen kann ich halt jetzt auch nicht mehr machen. Da muss ich viel, viel mehr auf die Erholung schauen.
Ja. Ja, gut, das ist schon eine große Challenge. Weil du es gerade gesagt hast, viele von deinen Gästen, mit denen bist du irgendwie lange unterwegs, könnte dich aber rein theoretisch jetzt wirklich jeder buchen oder anfragen, oder hast du schon eigentlich überwiegend Stammgäste?
Ja, also eigentlich kann mich da jeder kontaktieren, aber sehr schwierig. Also ich habe eigentlich fast jeden Tag 4-5 Leute, die mir schreiben, die was machen wollen, den ich absagen muss, weil ich einfach jetzt über die Jahre so viele Stammgäste habe und eigentlich da, ja, das ganze Jahr eigentlich mit denen schon besetzt ist. Also es sind vielleicht jedes Jahr so 3-4, die neu hinzukommen, für die ich Zeit habe, aber sonst jetzt halt sehr schwierig.
Ja. Wie oft passiert es eigentlich, so rein interessenhalber, weil ich könnte mir vorstellen, so mit deinen ganzen Projekten und auch irgendwie die Rekorde, die du hast, müsstest du ja sogar in deinen heimischen Bergen so einen kleinen Star-Status haben. Wie oft kommt es vor, dass dich Leute unterwegs mal ansprechen, anquatschen und sagen, ey, saugeiles Projekt, können wir ein Foto machen, keine Ahnung was?
Ja, also jetzt irgendwo unten im Tal so passiert mir eigentlich kaum, muss ich sagen. Mhm. In den Bergen natürlich, wenn du sogar so wie der Höhenleute der Matterhorn bist, da passiert es halt schon viel.
Yeah.
Weil die Leute sich auch vorher ein bisschen informieren und so und das vielleicht gelesen haben. Oder jetzt, wo ich gerade letzte Woche auf der Spaghetti-Tour war, das ist mir auch zweimal passiert. Aber es sind halt wirklich auf den Touren halt spezifisch, ja, wo die Leute halt das wissen vielleicht. Aber sonst würde ich überhaupt nicht das sagen, dass ich da irgendein Star, Star bin. Also gar nicht, nein. Und ich bin auch froh drum. Also ich bin einer, der gerne seine Ruhe hat und ja.
Ja, glaube ich. Wenn wir jetzt aber trotzdem mal vielleicht nochmal ein bisschen dazu beitragen, dass mehr Menschen was über deine Projekte erfahren. Ich habe mal nur so einen kurzen Auszug mitgebracht, dass sich vielleicht alle, die jetzt noch nicht sofort was mit deinem Namen anfangen konnten, sich mal ein bisschen was vorstellen können, wenn wir über Projekte und Rekorde sprechen. Ich habe bei weitem nicht alle dabei, weil es halt einfach zu viele wären, aber so die vielleicht wahrscheinlich wichtigsten, also Speed-Rekord, Matterhorn, Kirchplatz, Zermatt, Matterhorn-Gipfel und wieder zurück. 3:59, oder?
Ja.
Dann Speed-Rekord, Pöterer Integral, also der längste Grad der Alpen. 16 Stunden, oder knapp?
Ich glaube, wir waren knapp unter 16 Stunden. Also halt einfach den Pöterer Grad hoch und dann wieder runter über die Cornella-Route.
Ja, genau. Ich glaube, es waren irgendwie 15:55 oder sowas. Und dann eben letztes Jahr so dein größtes Ding, Spaghetti-Runde in dann 7:45, also nochmal richtig was von dem alten Rekord weggenommen. Das sind schon alles richtig, richtig krasse Projekte zwischendrin. Klar, gibt's irgendwie die Trailrun-Rennen, Skimo-Rennen und noch verschiedene andere Sachen, aber kannst du sagen, welches Projekt für dich den höchsten Stellenwert hat? Oder ist es schwer, da eins rauszugreifen?
Boah, das ist extrem schwierig. Also Spaghetti-Tour ist schon sehr speziell, weil ich da halt fast 10 Jahre jetzt eigentlich wirklich drauf gewartet habe.
Krass.
Davor einmal schon versucht habe mit einem Kollegen, wo es nicht geklappt hat. Dann ein Jahr, wo es dann auch nicht geklappt hat mit ihm. Und eigentlich davor, ja, ich habe halt auch ein paar Jahre halt mehr auf Skitouren gesetzt und habe gedacht, ich warte noch ein bisschen mit den Projekten. Und ein paar Jahre hatte ich dann mit der Achillessehne immer während 2 Jahren Probleme, immer entzündet und konnte eigentlich nicht viel machen. Und von dem her nachher, wo ich das wirklich gemacht hatte, war ich schon, also schon extrem stolz auf mich selber und habe das sehr genossen. Jetzt auch eben gerade letzte Woche da wieder auf der Tour unterwegs zu sein. Ich habe so viel wieder schöne Erlebnisse und lustige Momente erlebt vor dem einen Tag. Und ja, es ist einfach mega schön, wenn man hier, das ist eigentlich von meiner Haustür, meine Spielwiese, mein Spielplatz und von allen möglichen Bergen halt immer wieder darüber sehe und die Erinnerung wieder leben kann.
Ja, glaube ich dir. Ich habe es auf Instagram bei dir gesehen, dass du jetzt da wieder unterwegs warst. Und um auch das nochmal kurz einzuordnen, also diese ganze Spaghetti-Runde sind 18 Viertausender. Normalerweise, wenn man so Tourenguides liest, dann steht da so 3-5 Tage, sollte man einplanen. Ja. Und es gibt, glaube ich, eine ganz gute Relation, wie crazy diese 7:45 sind. Was würdest du sagen, ist da so der ausschlaggebende Faktor, dass du wirklich so krass viel schneller bist? Also ist es echt dann diese Erfahrung, ist es diese 10 Jahre Geduld auf die richtigen Bedingungen warten, ist es das Training, das Equipment oder irgendwie alles zusammen?
Ja, es ist sicher alles zusammen. Also es ist halt ja, so eine Entwicklung, die man selber halt machen muss. Das geht halt nicht von heute auf morgen, dass man sich so in den Bergen bewegt und halt einfach auch vom Training her. Und dann eben Verhältnisse, da muss man eben halt einen richtigen Moment abwarten. Das ist halt zum Teil auch nicht immer einfach, weil ich setze mir halt meistens auch einfach 2 Wochen ein Zeitfenster für ein Projekt. Und in den anderen Wochen vom Sommer nehme ich halt dann die Gäste an. Und wenn ich halt in den 2 Wochen im Zeitfenster das Wetter oder die Verhältnisse nicht passen oder ich irgendwie gesundheitlich oder vom Training her nicht kann, dann ja, fällt es halt auf ein Jahr zurück wieder. Also ja, und so muss man eben für manche Projekte halt ein paar Jahre dann warten und das, ja, ist halt dann so. Weil im Endeffekt bin ich halt nicht Vollprofi, ich kann mir nicht den ganzen Sommer halt frei halten und dann, ja, wirklich das, den besten Tag aussuchen. Von dem her habe ich die 2 Wochen und da muss halt dann wirklich alles passen. Aber da habe ich jetzt auch mit den Jahren halt gelernt, wie ich das eigentlich timen kann, dass ich halt in den 2 Wochen dann wirklich schon mal in Topform bin, dass einfach nur noch halt dann die Verhältnisse, ja, passen müssen.
Also schon krass, weil es sind so viele Faktoren, die da irgendwie mit reinspielen, dass sich das dann ausgeht. Also das muss man ja schon auch wollen. Also du musst ja irgendwie dann zwangsläufig auch ein sehr geduldiger Mensch sein, oder?
Ja gut, das muss man als Bergführer sowieso. Also, da wäre ich im falschen Job. Vor allem, wenn du halt relativ fit bist und dann halt die meisten Gäste halt schon eher halt eben einen Bergführer brauchen halt, ja, dann muss geduldig sein. Also ja, das habe ich schon. In meiner Natur ist das schon.
Okay, dann lass uns mal über den Tag an sich sprechen. Also es war ja fast genau vor einem Jahr, 19. Juli.
Ja.
Du bist um 2.45 Uhr an der Monte Rosa Hütte gestartet. Wenn man sich jetzt mal als jemand, der sich vielleicht nicht so gut auskennt, die Zeit anschaut, dann könnte man ja auch meinen, hey, wieso macht er sich nicht einen gemütlichen Morgen, startet dann um 8 durch und dann ist er ja immer noch um 15.45 Uhr fertig. Wieso mitten in der Nacht um 2.45 Uhr Start?
Ja, ich halt vor allem eben wegen der Erwärmung gegen Mittag hin. Am Nachmittag ist es immer extrem weich. Selbst auf 4000 Meter wird der Schnee extrem weich und du hast halt dann zum Teil Osthänge, die halt wirklich ab dem Sonnenaufgang halt dann schon die Sonnenstrahlung haben und dann musst du einfach, ja, umso früher, umso besser. Aber zu früh wäre dann auch schlecht, weil der Schnee halt unter der Monte Rosa Hütte, der erste Teil, bis du eine gewisse Höhe hast, muss halt auch erstmal abkühlen können und abstrahlen. Also viel früher bringt dann auch nichts, weil dann unter Umständen brichst du am Anfang ein, weil es auch nicht genug Zeit hatte zu frieren. Aber zu spät würdest du dann halt einfach viel Zeit verlieren gegen Ende der Tour. Und halt auch wegen von den Temperaturen her, nachher eben gegen 10, 11, 12 Uhr, ist selbst eben auf der Höhe, ist extrem heiß, du schwitzt mehr, du brauchst eben mehr zu trinken und das ist alles halt eben so die Faktoren, wo dann eigentlich entscheiden, wann ich starte. Also ich setze mir eigentlich die Zeit, die ich machen will und dann eigentlich fixe ich zuerst mal die Zeit, wo ich eigentlich nachher sozusagen am Ziel oder einfach halt das Projekt fertig haben will und rechne nachher so zurück und das ergibt dann eigentlich die Startzeit.
Okay. Du hast dann im Interview irgendwie direkt nach dem Projekt gesagt, du warst echt in einem richtigen Flow diesmal an dem Tag.
Ja.
Was meinst du damit? Beschreib mal den Zustand so ein bisschen.
Ja, ich glaube, es können viele Leute, die schon sonst ein Rennen oder irgendwas gelaufen sind, wo du einfach, du startest nach 5 Minuten, merkst du einfach, heute habe ich echt gute Beine oder ich fühle mich super und irgendwie fühlst du dich fast, ja, unschlagbar und unsterblich und das ist einfach so ein Flow, wo du voll so in den Tunnel reinkommst und dann einfach alles, ja, alles geben kannst und selbst wenn es hart ist, wenn es weh tut, wenn du beißen musst, du kannst es fast genießen. Und das war eben nachher so der, ja, wirklich der Flow, weil ich hatte den von Anfang bis am Schluss, das war wirklich sehr, sehr cool. Und das ist eigentlich auch das Schöne nachher an so Projekten, was ich eben sehr gerne habe. Du bist nachher so in der eigenen Welt, du und der Berg. Und dann, wenn es eben läuft vor allem, dann, das ist einfach ja, ein unbeschreibliches Gefühl, sehr intensiv und ja, für mich eines der schönsten Lebensgefühle. Halt.
Das ist wie so ein Runner's High wahrscheinlich, oder? Vergleichbar.
Ja, genau.
Ja, sehr, sehr cool. Ich frage mich da manchmal, birgt so ein Zustand für dich auch irgendwelche Gefahren, dass du sagst, wenn man da jetzt wirklich in voll diesem Flow-Zustand ist und man hat das Gefühl, boah, heute bin ich wirklich unschlagbar, es passt alles so perfekt, dann ist ja dieser Schritt drüber, sich quasi irgendwie echt so in Sicherheit zu wiegen, weil eben alles so perfekt läuft, der ist ja vermeintlich relativ nah dran, oder?
Gut, aber dann hast du eigentlich, das ist eigentlich immer so, egal ob du eigentlich im Flow bist oder nicht. Also obwohl du nachher so im Flow bist, du bist trotzdem voll fokussiert und wahrscheinlich noch mehr konzentriert, als wenn es eben nicht so laufen würde. Du bist halt wirklich, jeder Schritt passt, du denkst an alles. Und von dem her glaube ich nicht, dass du, wenn du in dem Zustand bist, eher oder schneller Gefahr läufst, dass du irgendeinen Fehler machst. Ja, ich glaube im Gegenteil.
Ja, okay. Kannst du diesen Flow-Zustand wahrscheinlich dann auch echt nur mit der passenden Vorbereitung erreichen, oder? Also ich denke jetzt irgendwie gerade so an dein Matterhorn-Projekt. Da ist ja auch so, ich glaube, jeder, der vielleicht da schon mal da war, der weiß ja auch, okay, du darfst eigentlich keine Minute lang über den Weg nachdenken. du darfst eigentlich nicht drüber nachdenken, hält der Stein jetzt oder bricht der vielleicht raus, sondern das muss ja alles irgendwie automatisiert passieren, was ja dann am Ende auch wieder dieser Flow-Zustand ist. Aber ich kann mir vorstellen, das funktioniert halt echt nur mit dieser irgendwie akribischen Vorbereitung oder halt der Erfahrung. Also ich meine, wie oft warst du am Matterhorn oben? Irgendwie über 100 Mal oder so?
Also jetzt war ich 100, um die 130 Mal.
Ja, okay.
Vom Rekord war ich, glaube ich, 80 Mal. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube, denke so um die 80 Mal. Also von dem am Matterhorn habe ich halt jeden Stein gekannt. Und das ist halt auch so wichtig, wenn du dann, weil vom Gipfel runter zur Hütte war ich irgendwie in 33, 34 Minuten. Und da hast du keine Zeit zum Überlegen, hält der Stein das? Ja. Wo mache ich jetzt? Das muss, ja, das ist halt voll Automatismus. Und da spielt nachher halt schon auch die Erfahrung schon auch eine Rolle. Also wenn du immer in dem Gelände bist, kannst du eigentlich den Fels, die Steine, alles lesen. Auch zum Beispiel, wenn es ein lockerer Stein ist, aber du kannst lesen, je nachdem, wo ich den trotzdem halt belasten kann, dass der nicht, jetzt nicht runterstürzt und so. Und das sind alles auch halt über die Jahre, wo ich jetzt einfach halt seit 20 Jahren mich in den Bergen bewege, seit 15 Jahren eben halt, jetzt bald 15 Jahren ein Bergführer bin und eigentlich eben mein ganzes Leben in den Bergen sich abspielt. Und da hast du eigentlich, dass ich überlege, das passiert einfach automatisch im Unterbewusstsein. Mhm. Wenn ich irgendwo gehe, was ich jetzt anpacke, wo ich jetzt aufsteige, da muss ich jetzt nicht noch aktiv sozusagen daran denken, das passiert einfach so. Und das erlaubt eben nach einem so schnell zu sein, wenn man nicht mehr überlegen muss eigentlich, wenn es einfach ja von selbst geht.
Mhm. Wie oft denkst du über das Risiko nach?
Ja, jeden Tag.
Ja? Ja. Würdest du dich als risikoaffinen Mensch beschreiben oder eher im Gegenteil?
Nein, also ich denke wirklich, also eigentlich jeden Tag daran was, also jetzt nicht negativ gesehen, aber einfach realistisch halt. Mhm. Was passieren kann. Und ich denke, es ist auch wichtig nachher eben, dass man die richtigen Entscheidungen trifft. Du hast jeden Tag andere Verhältnisse, je nachdem einen anderen Partner oder Gast mit dir. Und von dem musst du immer aktuelle Entscheidungen treffen. Und darum bin ich jetzt auch nicht mehr gerne zu oft am gleichen Berg, weil du da eben unter Umständen mal auf einmal in eine Routine fallen könnte, die dann schon sehr schlecht wäre. Mhm. Weil früher, als ich gerade angefangen habe, als Bergführer zu arbeiten, war ich zum Teil halt 14 Tage hintereinander nur Matterhorn. Aber wenn du 14 Mal hintereinander aufs Matterhorn gehst, also irgendwann vom Kopf her, ja, da drehst du durch. Also, und du kommst halt auch so, ja, jeden Tag ein bisschen fast lascher mit der Seilhandhabung und du denkst, ja, passiert eh nichts und so. Und, und wenn du halt mehr wechselst zwischen Bergen, bist du viel mehr vom Kopf bei der Sache.
Aber wenn du jetzt so über Risikofaktoren nachdenkst, ist es dann wirklich eher so ein Thema, okay, wie minimiere ich sie für mich, für meinen Gast? Oder macht man sich dann schon auch so größere Gedanken über, hey, was habe ich in der Verantwortung meinen Mitmenschen gegenüber, meiner Partnerin, meiner Familie, weiß ich nicht, solche Sachen?
Nein, ist mir einfach die Verantwortung gegen den Gast über. Also ich weiß nicht, dass ich, oder auch wenn ich Projekte mache, ich meine, das ist wirklich halt meine große Leidenschaft. Also da gehe ich ein gewisses Risiko auch ein. Dem bin ich mir auch bewusst, aber es ist mir auch voll wert. Also ich möchte die ganzen schönen Momente in den Bergen nicht missen, sonst ich weiß nicht, ob mein Leben die gleiche Freude und Leidenschaft beinhalten würde, wenn ich darauf verzichten müsste. Und von dem her, ich bin überhaupt nicht risikofreudiger Mensch. Das gar nicht. Ich mache alles sehr kalkuliert, überlegt und halt ja mit akribischem Training und allem. Nichts Leichtsinniges. Und von dem her ja, ist es halt nachher eigentlich auch ein Risiko, das ich voll und ganz vertreten kann.
Mhm. Ja, okay. Das ist spannend, weil ich glaube, viele Personen, die auf deinem Level solche Dinge in den Bergen machen, geben eine gleiche Antwort oder eine ähnliche Antwort, dass sie eigentlich halt eben gar nicht risikoaffin sind, sondern eher wirklich versuchen, das Risiko da, wo es überall geht, halt zu vermeiden. Frage noch in dem Kontext, ist das auch so ein bisschen der Grund dafür, dass du viele Projekte solo machst, weil du dann eben nicht nochmal auch noch eine Verantwortung irgendwo für eine andere Person hast, sondern einfach rein auf dich fokussiert bist?
Ich mache eigentlich beides gerne. Ich mache eigentlich auch was mit einem Kollegen gerne. Aber das ist halt dann immer schwieriger, dass du erstens schon mal jemanden findest, halt auf dem Niveau oder mithalten kann und dass es halt danach auch persönlich harmoniert und passt, weil das sind alles eigentlich Projekte, die mir halt sehr viel bedeuten, die ja eben einem am Herzen liegen, die zum Teil eben über Jahre träumst du von dem, sind das Träume und da möchte ich danach auch wenn den Moment nachher mit jemandem teilen, der halt wirklich, ja, den Moment nachher eigentlich nicht kaputt machen kann, weißt du, wenn, einfach, dass es halt harmoniert von der Persönlichkeit her und vom Zwischenmenschlichen. Und darum, viele Projekte habe ich dann eigentlich allein gemacht, weil ich es einfach auch gerne habe, nur ich und der Berg halt zu sein, einfach in dem Moment. Aber ich habe auch super schöne Erlebnisse mit Freunden gehabt in den Bergen, die zum Teil fast schöner sind, weil du nachher das halt mit jemandem teilen kannst, darüber reden kannst. Und das macht es zwar noch fast schöner dann, aber ja, ich habe eigentlich beides, ich suche beides ein bisschen.
Ja, okay. Wie vielen Leuten bist du auf deiner Rekordtour an dem Tag begegnet? Also waren da schon Leute unterwegs? Weil es ist ja eigentlich auch ein Faktor, oder? Wahrscheinlich, wenn zu viel los ist, dann macht dich das ja auch langsam.
Naja, also ich bin halt, gut, am Anfang halt habe ich ein paar Leute an der Motorhose-Hütte überholt, die gerade bis kurz vor mir gestartet sind. Aber nachher war eben das wirklich das Schöne. Ich war von eben kurz nach der Motorhose-Hütte auf den Norden, die Vorspitze, Zungsteinspitze bis zur Margarita-Hütte eigentlich allein.
Ja, geil.
Da habe ich keinem begegnet. Und das war schon sehr speziell, weil sonst bist du halt da immer mit vielen anderen Leuten noch. Aber da ich halt ja irgendwie nach knapp 2,5 Stunden schon in der Margarita-Hütte war, war es halt immer noch dunkel und es ist halt noch niemand von da oben gestartet. Und von dem her war es halt mir wirklich extrem schön, den Berg ganz für mich allein zu haben.
Ja, ich meine, man sieht ja auch in dem Video, was es von Dynafit gibt, da sieht man ja so irgendwie so ein paar Aufnahmen. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll dann, glaube ich, wenn man da oben zu der Zeit irgendwie alleine ist. Gab es an dem Tag eigentlich irgendwelche kritischen Situationen, wo du sagst, okay, boah, das war nicht ohne oder da hätte es auch irgendwie in die andere Richtung gehen können?
Eine gab es. Ich hatte eigentlich bis jetzt an allen Projekten noch nie irgendwie eine heikle Situation, aber jetzt bei dem Projekt war eine. Und das war zwar von der Punta Giordani nachher im Abstieg. Das ist so vielleicht 45, maximal 50 Grad steiles Gelände. Das war so eine halb Schneewand runter. Und da bin ich vorwärts halt halb runtergerannt. Das war eigentlich sehr guter Trittschnitt. Also, du bist immer so mit der Ferse halb zu halb eingebrochen und ging eigentlich super. Darum konnte ich das ziemlich schnell runterrennen halt. Und dann war halt eigentlich, was ich nicht gesehen habe, ziemlich direkt unter der Schneeoberfläche halt einfach ein Stein war nicht drunter, der aber halt oben drauf Eis hatte, war vereist ist. Dann habe ich da den linken Fuß drauf gemacht und bin dann eigentlich gerade voll ausgerutscht und konnte mich einfach gerade noch irgendwie 180 Grad drehen und gerade den Pickel mit der Hand einschlagen und auf die Frontsacken landen, aber sonst hätte es nicht so gut ausgeschaut. Also das war schon heikel, aber ja, sonst eigentlich nichts. Aber da ja, habe ich also nicht unterschätzt oder einfach ja halt falsch eingeschätzt. Dass, oder einfach ganz klar nicht damit gerechnet, dass jetzt da irgendwas Hartes gerade so direkt kommt.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Ich habe halt damit gerechnet, dass ich gerade einsinke. Ja. Das ist nicht passiert und durch das bin ich dann wie so nach hinten weggerutscht, aber konnte halt noch gerade gut reagieren. Und das ist halt auch dann der Vorteil, wenn du halt mental und körperlich nicht schon voll erschöpft bist, dann kannst du noch gut reagieren. Oder je nachdem, ein anderer. Bis der mal realisiert, was passiert, ja, rutscht er schon auf dem Rücken runter.
Ja. Wie lange hat es gedauert, bis du dann aber wieder im Fokus warst? Also war das eine Sache von, keine Ahnung, 1-2 Minuten, wo du dir kurz gedacht hast, oh, pff, okay.
Nein, also wo ich dann da so, ja, auf den Frontsacken stand, einen Blick eingeschlagen hatte, dachte nur so, okay, scheiße, das war jetzt gar nicht gut. Und dann habe ich mir irgendwie 10, 15 Sekunden genommen, habe gerade alles analysiert, habe es angeschaut, was war das Problem? Und dann war eigentlich für mich klar, also das ist jetzt kein Grund, da irgendwie irgendwas abzubrechen, oder? Und dann habe ich einfach halt dann den Rest von der Passage einfach bin ich ein bisschen langsamer gegangen, mit dem im Hintergrund, es könnte nochmal was drunter irgendwo blankes Eis sein. Aber dann, ja, dann ging es nachher eigentlich wieder, war ich voll im Fokus.
Okay. Ja, es ist schon auch irgendwie eine krasse mentale Leistung, dass dann in dem Moment zumindest kurz zu analysieren und dann aber auch wieder wegschieben zu können und zu sagen, passt alles, weiter geht's, ist wieder Projektfokus und ich kann irgendwann anders nochmal länger drüber nachdenken. Hast du danach dann an dem Tag nochmal drüber nachgedacht?
Ja, ich denke da ab und zu. Also ich denke da ab und zu noch nach. Also das auf jeden Fall.
Okay.
Es ist schon ein Moment, der mich nachher auch zum Überlegen gebracht hat, ja, soll ich noch so Projekte machen und so, aber es beschäftigt einen schon, weil es halt schon nicht viel gefehlt hat, aber im Endeffekt, ja, ist es halt eben das kleine, das oder das bisschen Restrisiko, wo halt da ist und das, was wir halt akzeptieren.
Ja, okay. Ja, weil ich meine, rein theoretisch, wie du schon gesagt hast, ich glaube, sowas einzuschätzen ist ja unglaublich schwer, aber es geht wahrscheinlich eher darum, mit sowas zu rechnen. Und rein theoretisch, wenn du jetzt gar nicht mal auf so einem Projekt unterwegs bist, sondern vielleicht auch einfach nur beim Führen, ist ja auch die Frage, da könnte es ja auch passieren. Also vielleicht jetzt nicht in der gleichen Situation, weil du halt langsamer unterwegs bist, aber ähnliche Dinge wären ja da auch möglich, oder? Es hat ja jetzt nicht zwangsläufig nur was mit dem Projekt zu tun.
Nein, schon nicht. Es ist auch beim Führen musst du halt da wirklich extremen Kopf bei der Sache immer haben. Und das Schwierige eigentlich beim Führen ist, dass du musst eigentlich für den Gast überlegen und für dich selber noch. Also du musst immer schauen, was er macht oder je nachdem halt spüren, was er macht und halt noch selber für dich schauen. Klar ist alles langsamer und so, aber da geht es halt dann auch je nachdem um einen Bruchteil von einer Sekunde, dass du richtig reagierst, wenn dann der Gast stürzt, dass du den halten kannst. Und wenn du halt das ein paar oder eine halbe Sekunde zu lang geht, dann kann es schon eben zu spät sein, dass du richtig reagierst, dass du den Sturz noch halten kannst. Und da muss man auch schon extrem konsequent halt immer mit dem Seil arbeiten. Und dann ist es eigentlich trotzdem eine sichere Sache. Aber ja, mir hat mal ein Bergführer gesagt, eben auch ein Kollege, das Führen ist eigentlich wie Solo-Bergsteigen mit Hindernis.
Ja, da hat er wahrscheinlich nicht ganz unrecht.
Ja. Nein, eben darum bist zum Teil bist du fast da, wenn ich solo gehe, bin ich fast sicher unterwegs, als wenn ich mit dem Gas gehe. Weil du einfach nur auf dich schauen musst und ja.
Ja, glaube ich dir sofort. Lass noch mal ganz kurz zurückkommen zum Projekttag. Ich habe noch irgendwie dunkel was in Erinnerung von deinen Erzählungen, dass mit der Verpflegung auch was nicht 100% geklappt hat, oder?
Ah ja, das. Ja, ich war halt, also eigentlich habe ich das als Projekt habe ich eigentlich unsupported gemacht. Also das heißt, ich habe eigentlich alles vom Start bis am Schluss selber mitgetragen. Hatte niemanden unterwegs, der mir zu trinken und so gibt. Das Einzige halt, die Margarita-Hütte ist halt auf dem Weg. Und da habe ich halt so geplant, dass ich da die Flaschen auffülle und da was mitnehme. Und da bin ich dann eben auch in die Margarita-Hütte gekommen. Zuerst musste ich da schon mal ein paar Minuten warten, da war niemand da, was auch ein bisschen mühsam war, wo ich gerade 2-3 Minuten verloren habe, obwohl ich den noch am Vorabend angerufen habe, dass sie mir was schon mal bereitstellen für den Fall. Und halt Italiener, ja, ja, kein Problem. Und am nächsten Morgen war halt nichts da. Dann habe ich gewartet, dann kam dann da irgendwann mal einer. Und dann habe ich halt einfach so 2,5 Liter Softflask mit Pulver, die ich in der Hütte schon reingetan habe, dann einfach mit Wasser aufgefüllt, habe dort eine Cola getrunken und habe noch eine Cola eigentlich eingepackt und bin dann weiter. Und dann kurz nach der Margarita-Hütte bin ich runtergerannt und dann scheint da irgendwas ein Bergführerkollege, den ich noch kannte, unter, ey, deine Cola ist ausgefallen, brauchst du die noch? Ja, das ist in der Hand, das ist gerade runter, halt, so 2 Spuren, die halt eine ein bisschen höher, eine ein bisschen tiefer verläuft. Er ist hochgekommen, ich runter und hat halt die gerade aufgefangen. Und dann habe ich gerade kurz überlegt, soll ich jetzt die holen oder nicht? Und gedacht, ah, die brauche ich nicht. Dann bin ich weiter, aber dann habe ich realisiert, in dem Fall war die Tasche am Rucksack offen. Und da hatte ich meine ganzen Shales drin, also ich hatte irgendwie 7 Shales eigentlich drin. Eines hatte ich vorher schon genommen und eins hatte ich noch vorne in der Brusttasche. Also waren eigentlich noch 5 Shales hinten. Ich habe eigentlich eben ab der Margarita so gerechnet, dass ich jede Stunde halt 1 Shale nehme. Und dann habe ich so gegriffen und gedacht, dann habe eigentlich, ja, hab nichts gespürt. Dann habe ich gedacht, ja, die sind auch alle rausgeflogen vorher schon. Und dann hatte ich einfach noch 1 Shale und 1 Liter zu trinken halt für die letzten 5 Stunden. Da musste ich mir das ein bisschen einteilen. Zuerst hat es mich ein bisschen gestresst, aber dann habe ich eigentlich gedacht, ja, das ist eigentlich nichts anderes als so, wie ich sonst auch in die Berge gehe, wenn ich mit Gästen unterwegs bin. Da habe ich einen Riegel mit und 1,5 Liter für 8 Stunden. Das, von dem her geht das schon. Und dann auf alle Fälle, gut, die letzten 2 Stunden habe ich sehr gelitten, muss ich schon sagen. Und dann bin ich halt am kleinen Matterhorn angekommen, habe den Rucksack abgezogen, habe den Rucksack aufgemacht, also die eine Tasche. Und dann sehe ich, dass da alle Schälen noch drin waren. Also ja, ich habe da 300 Gramm Zucker spazieren getragen.
Hast du ja eigentlich selber nochmal schwerer gemacht.
Ja, na eben, da liegt schon noch was drin am Schluss, aber ja.
Ja, aber es eigentlich, also erstmal finde ich es schon auch krass, mit wie wenig du da unterwegs warst. So, weil normalerweise jetzt, wenn du irgendwie in den Trailrun-Kreisen und so dich mit Nutrition-Leuten unterhältst, die sagen ja alle immer so 60, 70 bis 80, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Da warst du ja dann ziemlich weit von weg.
Ja. Nein, das auf jeden Fall. Na, weil ich auch die Woche vor dem Projekt war der Hannes Namberger, ein Kollege, bei mir in Zermatt. Und da haben wir zusammen sind wir mal die Strecke abgelaufen. Und er kommt halt eben vom Ultra Trail Running. Und er ist einer der Weltbesten. Ja, und er kennt sich halt an der Ernährung mega gut aus. Und ich muss sagen, ich bin da schon ein bisschen eine Pfeife. Oder nehme das halt zum Teil auch bei meinen eigenen Rennen halt zu wenig ernst mit der Verpflegung. Und er hat mir das schon so mega ans Herz gelegt. Ja, ich schau, dass du wenigstens ein Schäl jede Stunde nehmen kannst und so. Weil ich hatte eigentlich von Anfang an mit weniger gerechnet. Aber hat dann entschieden, okay, dann nehme ich halt 7 mit. Mhm. Ein bisschen, weil er mir ins Gewissen geredet hat. Und dann, ja, schlussendlich hatte ich trotzdem nur 2. Also, ja, das geht schon auch. Aber ich habe es halt wirklich halt am Schluss die letzte 1,5, 2 Stunden schon sehr gemerkt, dass Zucker fehlte.
Ja. Ja, okay. Also hier kurze Eigenwerbung. Der Hannes war bei uns auch schon im Podcast, also hört auch gerne in den mal rein. Aber da sieht man ja, dass irgendwie an der Zeit wahrscheinlich schon auch noch mal ein bisschen was möglich ist, oder? Weil wenn du jetzt sagst, okay, du hast einen ähnlich guten Tag und dann ist in der Margareta-Hütte auch noch mal sofort jemand da, wo du halt irgendwie die paar Minuten nicht verlierst,
ja.
Dann ist ja da schon irgendwie wahrscheinlich noch was drin, oder?
Ja, ich habe es mir so ein bisschen nachgerechnet, weil auch nachher bei einer Abseilstelle hatte ich noch Probleme mit dem Seil, das nicht drauf kam, das blockiert war. Da habe ich auch 2-3 Minuten probiert, dass es runterkommt. Und ja, also wenn am perfekten Tag, wenn es aber meiner Meinung nach nicht gibt bei so einem Projekt, wäre es sicher möglich, noch für eine Viertelstunde schneller zu sein. Also unter 7,5 Stunden könnte ich das unter Umständen schon noch machen. Aber eben, das ist, dass du gar nichts hast, wo schief läuft bei so einem Projekt, ist eh schwierig.
Ja. Glaubst du, es passiert aber irgendwann?
Ja, auf jeden Fall. Also unter 7,5 Stunden sowieso.
Aber was ist dein Gefühl, wie schnell geht's? Weil ich finde, manchmal finde ich es wirklich krass so, wenn wir jetzt uns anschauen, die Mont Blanc-Skirekorde, oder? Ich meine, innerhalb von einer Woche wurden jetzt plötzlich wieder Rekorde pulverisiert. Aber man hat ja, glaube ich, schon, so jetzt du als Athlet, ein Gefühl dafür, okay, das hält jetzt erstmal ein paar Jahre oder es könnte relativ schnell gehen.
Ja, das ist schwierig. Was soll ich sagen? Es ist vom Gefühl her, also ich habe natürlich gerne, wenn er möglichst lange hält, aber für mich ist auch klar, dass der wird früher oder später, also wird der fallen. Also da gibt es andere Rekorde, die sicher schwieriger zu brechen sind als der.
Okay.
Ich bin halt auch realistisch. Also ich meine, ich sehe auch, was ich zum Teil jetzt, wenn ich jetzt ein Rennen laufe gegen Kilian Schone oder so, ich meine, der Kilian das Projekt sich aussuchen würde, und sich auf, er muss sicher sich auch darauf vorbereiten und alles anschauen vorher und so. Aber dann wäre es uns sicher noch mal ein Ticken schneller, das ist keine Frage.
Ja, dann hoffen wir mal in deinem Sinne, dass er noch genügend andere Sachen vorhat.
Ja, nein, ich glaube, das Interesse ist bei ihm da nicht so da.
Ja. Wie stehst du aber generell so zu den ganzen Rekordthemen? Weil auf der einen Seite, klar, es ist irgendwie immer so, das, was dich antreibt, ein Großteil deiner Projekte basiert irgendwie auf diesen Rekordsachen. Siehst du dabei auch irgendeine Downside? Weil du sagst, hey, es ist irgendwie zum einen ja eh immer ein bisschen schwer vergleichbar wegen Bedingungen und so weiter, wegen Equipment, es spielt auch irgendwie eine wichtige Rolle. Und ja, es wird ja oftmals auch viel kritisiert, so dieser höher, schneller, weiter Trend, so, der bringt so viel Gefahren mit sich. Wie stehst du da generell zu?
Ja, also ich denke, die Berge sind für alle da, es kann jeder eigentlich so in die Berge gehen, wie er will. Also ich schreibe auch keinem vor, dass er in einer gewissen Zeit, also ich bin halt gerne in die Berge schnell unterwegs, aber andere halt gerne langsam. Und man kann dann auch sich die Frage stellen, ja, wo ist denn der Sinn bei irgendeiner Route, wo man normalerweise, sage ich jetzt mal, 6-7 Stunden hat, nachher halt manche Leute 11-12 Stunden gehen.
Hm.
Du bist ja viel länger der Gefahr ausgesetzt. Also da kann man sich auch die Frage stellen, ja, warum geht ihr nicht? Vielleicht bist du im falschen Berg, oder?
Ja.
Und also eigentlich eben kann jeder machen, was er will, solange halt sonst niemanden gefährdet, sehe ich da eigentlich kein Problem. Also es ist halt jedem seine freie Entscheidung, ob er das Risiko eingehen will und sonst eben, solange halt wirklich keine anderen Leute dabei mit ins Risiko gezogen werden, sehe ich da eigentlich kein Problem. Es gibt halt sicher Berge, wo du, wenn du dich schnell bewegst, die Gefahr höher ist, dass du einen Steinschlag auslösen könntest und so andere Seilschaften wieder gefährden. Da ist es dann schon sehr egoistisch dann, wenn man seine eigenen Interessen darüber stellt. Also das war jetzt auch bei mir im Motto und ich habe da halt auch an manchen Stellen, wo ich halt dann warten musste, weil einfach noch Leute drin waren, die halt viel länger brauchten und so. Und dann muss halt auch kannst nicht zu denen kommen, ey, geh auf die Seite, ich mache heute einen Rekord oder so. Du musst halt einfach halt auch eben dann halt die Geduld haben und halt da gerade eine Minute dich hinsetzen und dann schaust halt denen zu, wie langsam die da hochkommen, aber es ist halt, ja, kannst nachher dann nicht sagen, ihr habt eigentlich nichts verloren, wenn ihr nicht schneller seid.
Also, könntest du schon, aber dann wär's halt ein Arschloch.
Ja, ja, eben, ja.
Na, okay, ja, finde ich eine coole Einstellung. Wir waren ja letztes Jahr zusammen auf dem Großglockner und haben ja da so die Kollektion, mit der du unterwegs warst, auch irgendwo kennenlernen dürfen. Ich würde da gerne mal kurz mit dir noch ein bisschen drüber sprechen, wie da so diese Zusammenarbeit auch mit Dynafit abläuft. Also wie kann man sich das vorstellen? Bist du da im regelmäßigen Austausch wirklich mit Produktentwicklern? Weil du bist ja mit dem Schuh, der jetzt quasi da eigentlich fast im Rahmen von diesem Projekt entwickelt wurde, dann auch den Rekord gegangen. Hol uns da mal noch ein bisschen ab, wie da so die Zusammenarbeit mit Dynafit läuft.
Ja, mir hat halt bei Dynafit einfach gefehlt, dass sie einen brauchbaren Schuh haben für Bergs, halt für die Projekte. Und auch für sie war es halt interessant, dass sie, oder wichtig, dass ich eigentlich von Kopf bis Fuß Dynafit trage. Und von dem her haben wir nachher den Schuh schon, also nicht nur rein für das Projekt, aber einfach generell für meine Projekte halt entwickelt. Und das war für mich jetzt auch mal interessant, halt da wirklich etwas zu kreieren, das wirklich für mich meinen Wünschen entspricht, was sonst je nachdem immer schwierig ist, auch wenn du andere Produkte von anderen Marken nehmen musst und so, dann hast du immer irgendwas, was dir nicht ganz passt. Und von dem her, da halt selber was machen zu können, das nahe und perfekt für mich war. Und da haben wir einfach über 2 Jahre haben wir regelmäßig, also ich habe halt viel, weiß nicht wie viel, 6, 7 verschiedene Prototypen getestet, immer über die Jahre, Feedback gegeben. Manches haben sie umsetzen können, manches halt nicht. Also man hat halt immer noch mehr Wünsche und will es noch besser haben. Und irgendwann mussten sie halt sagen, so jetzt hör mal auf, also jetzt ist dann langsam mal gut. Also jetzt, der Schuh ist jetzt schon gut so. Aber es ist halt so, wie ich halt auch bin mit den Projekten, mit allem. Ich bin halt ein Perfektionist. Und wenn halt dann noch irgendwas am Schuh, zeitweise auch Kleinigkeiten halt nicht passen, dann bin ich einfach immer noch, will ich das halt geändert haben. Aber es, ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Schuh, aber perfekt ist er noch nicht.
Ja, aber es ist irgendwie auch cool zu wissen, dass dann trotzdem so eng da diese Zusammenarbeit ist, weil ich glaube, viele Marken schreiben sich irgendwie auf die Fahne, hey, wir entwickeln mit Athleten zusammen und so weiter, aber das jetzt halt wirklich mal zu hören, dass es da wirklich so abläuft, du kriegst einen Prototyp, du testest, du gibst Feedback, das wird versucht, in den ganzen Prozess mit eingearbeitet zu werden, das ist ja schon extrem cool.
Ja, und sie wollten eigentlich den Schuh auch schon früher rausbringen, aber ich war noch gar nicht damit zufrieden und dann haben wir halt eben noch ein Jahr warten müssen und von dem her geben sie sich schon Mühe, dass da wirklich nachher auch das bestmögliche Produkt rauskommt. Ja. Weil gerade Dynafit, wo eben sehr auf technische Produkte ersetzt oder eben entwickelt, finde ich es immer eben schon auch wichtig, dass dann wirklich auch ein Produkt hast, wo du dahinter stehen kannst und nicht halt in die Kamera sagen musst, nachher ist ein super Schuh, weil ich denkst du, ja, was ist das für ein Schmarrn. Und das, leider bin ich jetzt schon sehr zufrieden mit dem Schuh und war auch letzten Sommer die ganze Zeit da mit Gästen unterwegs mit dem Schuh und den Sommer wieder. Es ist sehr angenehm.
Ja, voll cool.
Macht halt einen auch nicht so kaputt.
Ja, ich war echt tatsächlich auch überrascht, wie laufbar der Schuh noch ist. Also der Schuh, über den wir reden, ist der Dynafit Innovation WP und ist ja im Prinzip ein steigeisenfester Trailrunning-Schuh, aber eben mit Gemasche, schon auch gemacht fürs Hochgebirge. Und ja, wie gesagt, ich durfte den jetzt auch testen, bin überrascht, wie gut er trotzdem auch noch im jetzt nicht super alpinen Gelände laufbar ist. Also das war eigentlich so mit das, was mich am meisten überrascht hat.
Ja, weil es halt schon ein Schuh, mit dem du eben wirklich halt vom Tal, wo du halt immer eigentlich auf Wanderwegen unterwegs bist, halt starten kannst, wo du da noch eben ein bisschen, die halt wirklich motiviert sind, noch rennen können, dich halt wohlfühlst und nachher halt trotzdem nachher ins Technische wird, dich auch noch drauf verlassen kannst, dass du gewisse Steifigkeit hast, dass du klettern kannst, dass du auch eben Steigeisen brauchen kannst und der halt im Schnee nicht direkt nach 2 Stunden schon nass ist. Ja. Da haben wir schon ein gutes Produkt, meiner Meinung nach, jetzt machen können.
Kurze Werbung.
Die Marke Dynafit steht für Produkte von Athleten für Athleten. Immer getreu dem Motto Speed Up. Und spätestens nach den Gesprächen, die ich mit den Dynafit-Athleten Hannes Namberger und meinem heutigen Gast Andi Steindl hier im Podcast führen durfte, kann ich sicher sagen, dass das nicht nur ein reiner Marketing-Claim ist, sondern sich wirklich zu 100% in deren Entwicklungsarbeit widerspiegelt. Das beste Beispiel? Die Dynafit Elevation Kollektion. Gemacht für alle, die mehr wollen. schnell, leicht und kompromisslos. Entwickelt für technische Hochtouren, Speedbegehungen und alpine Abenteuer über 3000 Meter, vereint sie maximale Performance mit minimalem Gewicht. Im Mittelpunkt steht der Elevation WP, ein wasserdichter, steigeisenkompatibler Mix aus Berg- und Trailrunning-Schuh, der mit nur 400 Gramm zu den leichtesten seiner Klasse zählt. Ergänzt wird die Kollektion durch die Elevation Hybridjacke, die mit winddichtem, atmungsaktivem Material punktet, eine robuste und elastische Elevation Hose für maximale Bewegungsfreiheit sowie einen ultraleichten, funktionalen Elevation Rucksack, der alles mitmacht, außer Kompromisse. Wenn Rekordhalter Andi Steindl drauf vertraut, dann kannst du es auch. Schau gerne mal vorbei im Dynafit Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Wenn wir gerade schon über das Equipment reden, ich stelle es mir manchmal richtig schwierig vor, in deiner Rolle oder bei deinen Projekten die Balance zu finden zwischen Minimalismus und möglichst leicht unterwegs sein, aber halt trotzdem die Sicherheit nicht zu vernachlässigen. Also ist es für dich manchmal auch eine Challenge, wo du irgendwie echt abwägen musst, okay, weiß nicht, nehme ich jetzt irgendwie noch einen 15, 30 Meter Strick mit oder lasse ich ihn daheim? Wie schaut das bei dir aus?
Nein, da ich eben nicht wirklich risikofreudig bin, nehme ich eigentlich eher immer zu viel mit als zu wenig. Also jetzt auch auf der Spaghetti-Tour Sachen von der Kleidung her. Ich hatte zwar den ganzen Tag nur so ein Thermounterhemd und ein Pullover drüber an, aber ich hatte trotzdem mal noch eine Daunenjacke und eine Windjacke halt im Rucksack, die zwar auch extrem leicht waren, aber hast es trotzdem mit, weil du musst nur mal im blöden Unfall irgendwas haben und dann längere Zeit warten oder ja, weil ein schlechtes Wetter kommen. Also jetzt gut, beim Projekt eher weniger, weil du halt wirklich perfekt planen kannst. Aber da bin ich schon immer eigentlich auf der sicheren Seite und ja, mit Seil, eben jetzt auch auf der Spaghetti, du musst dich sowieso einmal, eigentlich zweimal abseilen, dann hast du es sowieso mit, aber sonst bringt es dir eigentlich auch nicht groß, wenn du alleine bist, auf dem Gletscher ein Seil mitzuhaben oder sonst für den Fels. Also ja, es ist immer, es ist schon sehr ein Abwägen, aber da kommt halt dann einfach die Erfahrung und die Vorbereitung, dass du halt wirklich die ganze Route kennst und genau weißt, macht es Sinn oder macht es keinen Sinn. Und dann ist das eigentlich nicht schwierige Entscheidungen, die du triffst.
Ja, okay. Hey, lass uns mal noch einen kleinen Rückblick machen, ein bisschen auch in deine Vergangenheit. Du bist ja in Zermatt auch geboren und aufgewachsen. Da ist jetzt nicht mal irgendwie super untypisch, dass man vielleicht jetzt am Ende Bergführer wird oder irgendwas in dem Kontext macht. Aber was mich schon so ein bisschen überrascht ist, dass du ja einfach viel deine Fulltime zum einen das Führen machst und zum anderen aber auch viel die freien Projekte. Du warst ja auch längere Zeit im Schweizer Skimo-Kader und so. Man hätte ja auch sagen können, okay, du gehst Fulltime einfach auf Wettkampfkarriere. War das irgendwie eine bewusste Entscheidung?
Ja, also eigentlich ist es parallel gelaufen. Also meine große Leidenschaft war eigentlich immer das Bergsteigen. Mhm. Ich habe zuerst eigentlich einen Bergführer gemacht und bin dann erst ins Kader gekommen oder habe mit dem wettkampfmäßigen Skibergsteigen angefangen.
Okay.
Also ich war eigentlich schon 22, wo ich nachher mit dem angefangen habe. Habe vorher schon immer viel trainiert und viel, so ein paar schon Stadtläufe und so kleinere Trailläufe gemacht, aber nicht so akribisch. Und dann eigentlich erst nach der Bergführerausbildung, irgendwie, ich glaube 20, 21, habe ich dann eben einen Kollegen hier von Zermatt, der schon im Kader war, die dann auch eben die Batterie der Klasse gewonnen haben, habe ich verpflegt unterwegs. Und das hat mir einfach so imponiert, wie schnell die da hochgerannt sind, dann die Ski gewechselt haben und alles. Und ich habe halt die Patrouille-Klasse hinter mir auch gemacht mit zwei Kollegen, wo wir mit mir auf dem Bergführerkurs waren. Und wir waren halt ja einiges langsamer. Und dann habe ich einfach nur gedacht, ja, in 2 Jahren, wie nochmal ist, will ich auch da vorne mit dabei sein. Und das und die sind dann eben in dem Jahr aus dem Tidenrekord gelaufen, das erste Mal auch unter 6 Stunden und so. Und das hat mir einfach, ja, extrem beeindruckt und das war eigentlich so der entscheidende Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich will im Skibergsteigen auch in den Weltcup kommen und um eben einmal die Bordregel der Klasse zu gewinnen eigentlich im Endeffekt, aber das habe ich dann nicht geschafft, für das war ich zu schlecht.
Ist der Zug wirklich schon abgefahren?
Ja, doch schon.
Ja?
Nein, weil das ist einfach ein Teamrennen zu dritt, ja. Musst du mal... Ja. 3 halt haben, die halt wirklich perfekt harmonieren, die auf dem gleichen Level sind von der Physik, aber auch halt vom Technischen zum Abfahren und allem. Und ja, das ist halt extrem schwierig. Und Und ich war ja auch im Weltcup nie eigentlich zuvor, das ganz vorne. Also von dem her ist es nicht realistisch.
Okay.
Ich habe meine Träume, aber ich bin auch sehr realistisch. Also von dem her war es dann auch gut, das dann irgendwann mal abzuschließen, das Skibergsteigen und mich mehr eben auch eigentlich das, was wirklich wichtig ist, mich auf das zu konzentrieren.
Ja, ist doch schön, wenn man da irgendwie auch ja, auf eine Art und Weise so ehrlich zu sich sein kann und das dann ja auch so akzeptieren kann. Wenn du jetzt mal auf den 14-jährigen Andi zurückschaust, der mit Mama und Papa auf dem Matterhorn war,
ja.
Bis jetzt, wie würdest du so deinen bergsteigerischen Werdegang bezeichnen? Gab es da so irgendwie echt ein paar Meilensteine, wo du sagst, okay, da bin ich dann einfach immer noch mal ein deutliches Stück besser geworden. Ab da habe ich dann angefangen, mich irgendwie auch so athletisch in den Bergen zu bewegen.
Ja, eben das erste Mal auf Matterhorn mit 14, mit der Mama und dem Papa, das war ein wunderschönes Erlebnis. Ich wollte vorher immer Bergführer werden eigentlich, aber an dem Tag habe ich mir gesagt, Bergführer werde ich sicher nicht, das ist viel zu streng. Ich habe an dem Tag so gelitten, aber ich bin in der Nacht halt auch noch vom oberen Stockbett runtergefallen auf den Kopf, hatte den ganzen Tag Kopfweh. Dann sind wir halt trotzdem aufs Matterhorn, meine Mutter wollte immer umdrehen und gesagt, nein, das geht nicht. Ich hatte so Kopf, habe gesagt, nein, das geht schon, und dann haben wir es dann gemacht. Aber nachher zurück in der Hütte, ich hatte Blasen und eben immer schlecht und Kopfweh. Ich habe gedacht, ah nein, das mit dem Bergführer, dass man nachher jeden Tag hoch muss, das mache ich sicher nicht. Und dann ging es halt in 2, 3 Jahren auch, dass man halt ein bisschen ja älter wurde, ein bisschen stärker. Da war ich dann viel mit Freunden unterwegs. Da mein Vater eben als Bergführer, da also eben, der ist auch Bergführer halt, der hat dann halt immer arbeiten müssen und halt die Verhältnisse gut sehen und das Wetter. Und dann habe ich halt eigentlich das meiste mit Freunden gemacht und nicht mit ihm. Und das gab mir halt dann auch schon wieder mit 17, 18 eine gewisse Verantwortungsbewusstsein oder Entscheidungsfindung, die ja sicher speziell sind, je nachdem schon in dem Alter. Aber es hat halt sehr, ja, sehr Freude gemacht und dann super Erlebnisse gehabt mit Freunden. Und ich hatte das Glück, dass ich sehr starke Freunde habe, mhm. Also eigentlich immer noch im Alpinismus. Die Gebrüder Anta Matten oder der Simon, der ist zwar Helipilot, aber der hat damals mit dem Örlisteg haben die den Biole d'Or, also sozusagen den Oscar vom Bergsteigen hat er mal gewonnen, für eine Erstbesteigung in Nepal. Und auch sein Bruder, der Sam, der jetzt eigentlich ein professioneller Freerider ist, hat mit denen extrem viel machen können. Und die sind halt ein paar Jahre älter. Von denen habe ich halt sehr viel gelernt. Und als ich 19 war, sind wir drei und sonst noch ein sehr guter Freund, sind wir nach Alaska gegangen für einen Monat. Da im Basecamp von Kindle haben da verschiedene Sachen gemacht. Und das war auch ein wichtiger Punkt für mich, auch ein bisschen mehr, ja, eben für so Projekte oder Expeditionen, da gewisse Erfahrungen zusammen zu können von ihnen, wo da bis dato schon oft auf Expeditionen waren und halt, ja, da sehr viel Erfahrung mitgebracht haben, weil du da ganz eigentlich ganz andere Sachen entscheiden musst als hier, wo du hin zum Ort, wenn du ein Problem hast, der blöd gesagt, rufst du der Ärztin dann und Viertelstunde später holen dich. Aber jetzt in Alaska oder wenn du in Nepal irgendwo bist, musst du ganz andere Entscheidungen treffen, weil da darfst du dich auf keine Rettung verlassen.
Ja.
Und einfach so, ja, auch vom Technischen her. Ich habe dann eben viel mit ihnen trainiert. Wir waren dann 4, 5 Jahre bin ich noch im Eisklettern im Weltcup geklettert. Mit ihnen eben auch zusammen und ja, ne, das war eine sehr coole Jugend mit sehr viel Sport, aber auch sehr viel gefeiert und alles, was dazugehört.
Ja, das, was im Alpinismus schon auch irgendwie Teil des Ganzen ist, oder?
Ja, ja, schon. Also, ich kann jetzt auch nicht alles hier erzählen, was wir zum Teil in den Hütten erlebt haben, wo wir nachher noch, ja, am nächsten Tag mit Gästen hoch sind. Ich meine, aber es war halt vor 15 Jahren. Heutzutage kannst du das auch nicht mehr bringen, weil einfach alles so schnell irgendwo im Netz landen würde oder einfach, ja, es ist. Und da bin ich auch noch eben nur froh, dass ich halt ohne dem ganzen Handy und Social Media aufgewachsen bin und wir halt noch nach der Schule rausgegangen sind, am Spielen waren und uns die Eltern ab und zu abends um 10 Uhr noch suchen mussten, weil wir einfach nicht heim wollten. Und das siehst du halt jetzt mittlerweile halt kaum. Und das ist, ja, es war eben sehr schön und hat halt mich schon geprägt, dass ich nachher die Leidenschaft für die Berge und den Sport entwickeln konnte. Aber eben auch dank halt dem Freundeskreis, den ich dann hatte schlussendlich.
Ja, und das ganze Speed-Thema hat sich dann so eingeschlichen einfach irgendwann, oder?
Ja, ich habe halt dann mit 19 direkt nach der Zimmermannslehre eigentlich den Bergführer angefangen. dann war ich halt eigentlich seit 19, also 2009 oder ja 20 war ich dann, wo ich ein Aspirant war. Und da habe ich dann eigentlich angefangen, eben immer mit Leuten in Bergen zu sein und praktisch halt jeden Tag. Und da hast du dann viel Zeit zum Überlegen zum Teil, wenn du halt ein bisschen langsamer unterwegs bist, dass du dann irgendwann nur überlegst, ja, wie schneller bin ich eigentlich, wenn ich jetzt hier alleine wäre. Da habe ich halt dann nachher das ein bisschen halt die Läufe, die ich schon, die Trailrunning-Wettkämpfe und so, wie ich das schon teilgemacht habe, halt dann noch ein bisschen mit dem Bergsteigen schon angefangen zu kombinieren. Und so bin ich dann also so langsam halt da reingekommen. Und ja, habe dann angefangen halt so ein bisschen auch dann alleine ein paar Berge zu besteigen, wo ich keinem irgendwas gesagt habe und so. Und damals eben haben wir eigentlich noch nichts mit Instagram und so. Und hast es einfach gemacht und gut war es. Für dich einen coolen Tag und ja, das war das Schöne. Und dann ja.
Kein Strava.
Genau. Nein, irgendwann halt habe ich dann eigentlich durchs Skibergsteigen halt dann bin ich zu Sponsoren gekommen und so. Und habe dann auch die Möglichkeit eben gehabt, solche Projekte halt vorzustellen. Und dann 2015 war eigentlich das erste Projekt dann mit Adidas zusammen, wo ich da von Zermatt nach Saas Fee über so 5.000, 4.000 halt gelaufen bin, dass sie dann voll gefilmt haben und alles. Und das war dann auch wieder eine neue Erfahrung eigentlich, weil auf einmal bist halt du im Klettern, aber hast dann zwei Hubschrauber, die dich filmen da und hast unterwegs noch 4, 5 Filmer, die sie immer verschoben haben noch und ist irgendwie eine Crew von fast 15 Leuten da und ja, das war eigentlich auch wieder so eine ganz neue Situation, halt mit dem Druck auch umzugehen.
Ja,
was wenn's schief geht oder wenn ich irgendwo halt unterwegs sage, nein, eigentlich fühle ich mich jetzt gar nicht dazu bereit, weiterzumachen oder so. Und halt so viel dahinter steckt. Und das war einfach so als Erfahrung, die mich schon ja, zu dem Typ jetzt halt gemacht haben, der ich jetzt bin und eigentlich alles sehr entspannt sehe. Mittlerweile.
Ja, ist doch gut. Ich glaube, das ist genau diese Entwicklung, nach der ich dich gefragt habe. Hey, ich würde zum Abschluss einen ganz, ganz kurzen Blick noch in die Zukunft mit dir machen. Ich weiß schon, du sprichst nicht so gerne über Zukunftsprojekte, weil man weiß nie, was wirklich dann irgendwie funktioniert. Aber deswegen stelle ich die Frage anders und ich stelle die mir all meinen Gästen ganz gern. Gibt es irgendwas, woran du gerade arbeitest oder was du gerade auch vielleicht sogar nochmal neu lernst? Also wenn wir jetzt in, keine Ahnung, 1, 2 Jahren nochmal Podcast aufnehmen, wo du dann sagst, boah, das hätte ich bis dahin gerne verbessert oder geändert?
Nein, eigentlich im Moment lerne ich gar nichts neu. Also, das Einzige, wo ich mich verbessern will, ist mit Gitarre spielen, aber sonst sonst ja, Bergsteiger technisch oder sonst im Moment nein, da einfach mir Mühe geben, dass ich weiterhin sicher zurückkomme und dass nie was passiert und sonst habe ich im Moment nicht keine Ziele, oder ja, ich habe noch ganz viele Ziele in Time im Kopf, aber da, wie gesagt, rede ich lieber im Nachhinein als im Vorhinein.
Ja, das ist irgendwie auch verständlich, das würde ich ähnlich handeln. Ja, cool, Andi, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dir für das Gespräch und ja, auf jeden Fall noch eine erfolgreiche und schöne Führungssaison.
Ja, danke. Danke für deine Zeit und danke den Zuhörern. Eine gute Zeit, schönen Sommer und ja, viel Spaß in den Bergen.
Danke dir, Andi.
Ciao, ciao.
Das war die Interviewfolge mit Andi Steindl. Ich durfte Andi ja letztes Jahr schon am Großglockner kennenlernen und deswegen wusste ich so ein bisschen, wie er manche Dinge sieht. Und trotzdem waren wieder Antworten dabei, die man von so einem Typ wie ihm wahrscheinlich nicht erwarten würde. Ich hoffe, den Überraschungseffekt im positiven Sinne hattet ihr auch. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo da und eine Bewertung. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit und passt gut auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.